Ja, guten Morgen. Ich freue mich, heute mal wieder bei euch in Waiblingen zu sein. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch kurz einige Eindrücke und Erfahrungen vom Pilgern weitergeben. Warum, werdet ihr nachher entdecken. Ich war über den 1. Mai mit einer Gruppe von 12 Männern eine Woche pilgern durch die Schweiz auf dem Jakobsweg vom Thunersee, vom Hofgut Ralligen, der Christusträger, durchs Berner Mittelland bis an den Genfer See nach Lausanne. Eine Woche pilgern. Ein Schild, das wir unterwegs gesehen haben, ist dieses, und das drückt schon einiges aus, worum es beim Pilgern geht. Unterwegs sein, ein Weg mit vielen Parallelen zum Lebensweg, gehen und innehalten, Aufbruch und Rast, Anstrengung und Mühelosigkeit, aufgeben wollen und durchhalten, Tage mit leichten Beinen, Tage mit schmerzenden Füßen und vielen Blasen, ein Auf und Ab, wie im wirklichen Leben. Damit die Seele Schritt halten kann, gehen ist das beste Tempo für Körper, Geist und Seele. Ja, wir hatten viele Wegzeiger, die uns immer wieder den Weg gezeigt haben. Pilgern heißt den Weg suchen, manchmal falsch gehen, wieder zurück auf den richtigen Weg weitergehen. Ein Ziel, das oft weit entfernt ist, und dann aber doch jeden Tag näher kommt, immer wieder rasten, trinken, erholen, steile Pfade, einsame Wege, auch Zeiten der Gemeinschaft, des gemeinsamen Hörens. Schöne Landschaften, Pause, leichtes und mit der Zeit doch schweres Gepäck immer wieder mal ablegen, verschnaufen, die Landschaft und Schöpfung Gottes genießen. Am Ende des Tages erschöpft, K.O., müde. Und doch dankbar. Dankbar auch für ein einfaches Mahl, einen gedeckten Tisch und ein einfaches, aber bequemes Nachtlager. Soweit mal einige Eindrücke aus diesen Tagen. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Noch einige Gedanken zum Pilgern. In fremder Umgebung sein, unterwegs sein, im Ausland, kein Bürgerrecht zu haben, die Sprache manchmal nicht verstehen, aber schön überall willkommen zu sein. Das ist bei Pilgern meist so. Wenn wir jetzt an Fremde denken, an Geflüchtete, da ist es oft anders, manchmal beargwöhnt, manchmal sogar abgelehnt oder vertrieben. Warum dieser Einstieg? Darum geht's in unserem Predigttext. Es ist auch der Beginn unseres Predigttextes. Da geht's um unser Selbstverständnis und um unsere Identität. Und deshalb lesen wir jetzt mal den Text. Ich habe die Übersetzung der Neuen Genfer Bibel gewählt, die bei Lausanne übersetzt wurde. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugehen, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt begleitet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Wahrscheinlich geht es euch wie mir beim erstmaligen und auch wiederholten Lesen. Wir sehen uns mit einer langen Liste Ermahnungen, Aufforderungen, Anordnungen und Erklärungen konfrontiert. Was soll ich dazu noch sagen? Das meiste ist selbsterklärend. Vielleicht wurdest du an einer Stelle auf etwas aufmerksam oder hat dich irgendwas innerlich angesprochen. Dann nimm das mit, geh dem nach, denk drüber nach, was es bedeutet für dich in deinem Leben. Aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch einige Grundlinien zu entdecken in diesem Text, die uns helfen, das Gehörte und Aufgetragene besser einzuordnen und zu verstehen. Und es hilft uns dann auch, es leichter umzusetzen und praktizieren zu können. Da habe ich mal geschaut und mit Hilfe verschiedener Ausleger folgende Leitlinien im ganzen ersten Petrusbrief, aber auch in unserem Text gefunden. Das Überthema oder das Gesamtthema heißt ja, die Jesusart leben. Ich habe ergänzt mit dem Schwerpunkt in der Welt. Erstens, Fremdsein in der Welt als unsere Identität. Zweitens, geheiligtes Leben und Verhalten als Einladung zu Gott. Leiden als Normalfall christlichen Lebens und Christus als unser Vorbild. Unsere Identität, unser heutiger Text beginnt ja in Vers 11 und verwendet, die verschiedenen Übersetzungen verwenden folgende Begriffe. Ich habe jetzt mal Elberfelder Luther, NGÜ, Gute Nachricht Bibel geschaut. Beisasse, das meint von der Bedeutung her Menschen ohne ein völliges Bürgerrecht, das sind Geduldete. Oder Fremdlinge, das sind Nichtbürger, Menschen, die vorübergehend in einem fremden Land wohnen. Oder auch Pilger oder Gäste. Und es erinnert uns auch an den Briefeingang, wo Petrus die Empfänger anschreibt, nämlich als auserwählte Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Oder, Gute Nachricht Bibel, an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Fremd zu sein ist eigentlich kein Normalzustand und auch nicht erstrebenswert. Wir wünschen es uns anders. Wir wollen dazugehören. Wir wollen geschätzt und gemocht werden. Deswegen tun wir automatisch auch ganz viel dafür. Aber Paulus schreibt uns hier, dass Außenseiter zu sein der normale Status eines Christen in der Welt ist. Das geistliche Leben steht in Opposition zu den Prinzipien und Ordnungen dieser Welt. Wer Jesus nachfolgt, in seinem Wesen und in seiner Art lebt, der fällt auf, der eckt manchmal an und der gehört irgendwie nicht richtig dazu. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, weil wir es uns ganz automatisch anders wünschen, auch in unserem Glauben, auch als Christen wollen wir geschätzt werden, wertgeschätzt werden von unseren Kollegen, von unseren Nachbarn, von unseren Freunden. Aber es ist unsere Identität als Jesus-Nachfolger eine unserer Identitäten, ein Teil unserer Gesamtidentität. Wir sind Fremdlinge, Beisassen, Pilger. Johannes schreibt im ersten Brief, seinem ersten Brief, seid nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Ein hartes und krasses Wort. Aber einfach in Abgrenzung zur Freundschaft. Deshalb ermahnt Petrus auch, anders zu leben als die Mehrheitsgesellschaft. Enthaltet euch eurer fleischlichen Begierden, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur. Er ermahnt uns, anders zu leben. Ermahnen ist mehr als der erhobene Zeigefinger. Es ist gleichzeitig Anspruch und Zuspruch im Sinne von bitten, auffordern, ermutigen. Denn die fleischlichen Begierden streiten gegen die eigene Seele. Die selbstsüchtigen Wünsche führen einen Vernichtungskrieg gegen unsere ganze Person. Das steht eigentlich hinter dem Streiten, das mit Streiten übersetzt ist, steht eigentlich ein ganz hartes Wort. Ein Krieg, ein Vernichtungskrieg gegen die eigene Person, die eigene Seele. Und ich musste an übermäßigen und unkontrollierten Konsum von allem Möglichen denken. Das kann Essen sein, das kann Alkohol sein, das können Drogen sein, das können Spiele, Internetspiele sein, Geldspiele, ganz verhängnisvoll. Das können Luxus- oder Modeartikel sein, das können Fernsehserien sein, Pornos, Sex. Übermäßiger Konsum, der führt ganz schnell zu einer Sucht und zu einer Abhängigkeit, die einen gefangen nimmt und die einen auch verändert und zerstört, die einen im Kopf, im Denken zerstört und dann in der ganzen Person. Vielleicht habt ihr das selbst schon erlebt, vielleicht ansatzweise. Ganz sicher kennt ihr aber Menschen in eurem Umfeld, die sich in so einer Selbstvernichtungsspirale befinden. Und das Tragische ist, dass viele Begierden, Wünsche, Sehnsüchte, die wir haben, den Menschen gerade da zerstören, wo er Freiheit sucht, wo er Leben sucht. Der zweite Punkt, deshalb fährt Petrus fort mit dem nächsten Thema und wie wir stattdessen leben sollen. Ich habe es genannt, geheiligtes Leben und Verhalten als Einladung zu Gott. Führt darum ein vorbildliches Leben. Die Menschen, unter denen ihr lebt, die Gott nicht kennen, sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichtes Rechenschaft von ihnen fordert. Dieses Leben als Christ ist kein beobachtendes Leben am Rande oder außerhalb der Gesellschaft. Den Schluss könnte man ja auch ziehen, wenn man an Fremde denkt, an Pilger, der nur unterwegs ist. Ja, ist einer, der so am Rande vorbeigeht, sich die Sache anschaut. Nein, wozu Petrus uns auffordert, ist ein Leben mitten in und für die Gesellschaft. Die guten, unterstützenden, helfenden Taten, die dem Nächsten Gutes tun, wie wir es in den 10 Geboten sehen oder noch sehr ausgeprägt auch in der Bergpredigt, wie sie beschrieben werden, dieses Leben, diese Taten, die sollen andere bei uns sehen. Wir ziehen uns also nicht zurück, sondern wir leben bewusst in der Welt. Dort werden wir zwar genau beobachtet und wir stehen als Christen damit zunehmend auf dem Prüfstand, aber wir werden auch wahrgenommen. Petrus schreibt weiter in den folgenden Versen, ich fasse es nur kurz zusammen, Vers 13 und 14, ordnet euch um Gottes Willen den weltlichen Autoritäten unter. Leben in der Welt und auch die Regeln und Ordnungen beachtend, die wir in der Welt haben. Vers 15, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. So ein Leben hat Konsequenzen. Wer so lebt, wer radikal anders lebt, wer in der Art von Jesus lebt, der fällt auf und beeindruckt sogar Kritiker. Zumindest einigen fällt es positiv auf und sie werden das irgendwann auch sagen. Vielleicht werden wir es erleben oder so wie es hier heißt, am Ende, wenn sie vor Gott zur Rechenschaft gezogen werden, werden sie es anerkennen. Solch ein Leben ist missionarisch, es ist eine Einladung zu Jesus. Zu diesem Leben werden wir nicht gezwungen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, aber Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein. Petrus ermutigt uns dazu, aus freien Stücken, Vers 16, aus freien Stücken. Wir dürfen uns freiwillig Gott unterordnen, wie Diener, Knechte oder Sklaven. Christliche Freiheit bedeutet nicht, ich tue, was ich will, sondern ich gehöre Christus. Die größte Freiheit, und das ist ja das, was wir suchen im Leben, die größte Freiheit finden wir in der engsten Bindung an Christus. Vers 17 ist eine kurze Zusammenfassung des bisherigen, nochmal so eine Verdichtung, begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Und jetzt folgt ein eigener Absatz an die Sklaven. So wie sich alle der staatlichen Ordnungen, den staatlichen Ordnungen unterordnen sollen, so sollen die Sklaven sich ihren Herren unterordnen. Und zwar in Ehrfurcht und Achtung, mit Respekt. Und da nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Das Prinzip der Unterordnung der Sklaven kann man gerne auch übertragen auf uns als abhängig Beschäftigte und unsere Dienstherren. Da gibt es zum Glück auch viele gute und freundliche, aber leider hin und wieder auch gemeine, egoistische, niederträchtige. Und damit kommen wir zu einer dritten Leitlinie, nämlich dem Leiden als Normalfall christlichen Lebens. Und das ist vielleicht der schwierigste Abschnitt, der schwierigste Teil unseres Textes. Petrus spricht darüber, ungerechte Herren zu ertragen. In jeglichen Beziehungen mit egoistischen, mit gemeinen, niederträchtigen Menschen bleibt es nicht aus, dass wir uns entscheiden müssen, entweder Unrecht zu ertragen oder sich dagegen aufzulehnen, sich zur Wehr zu setzen. Petrus schreibt, es ist allemal besser, zu Unrecht beschuldigt zu werden, als berechtigt. Das Aufbegehren, Rechtfertigen und Kämpfen um unser Recht ist natürlicher Reflex, bringt uns aber keinen nachhaltigen Erfolg und keine Anerkennung bei Gott. Wenn du das nächste Mal dich ungerecht behandelt fühlst, und ich gehe davon aus, das wird gar nicht lange dauern, das kann vielleicht heute schon der Fall sein, dann erinnere dich daran, ungerechtfertigt zu leiden gehört zur Nachfolge Christi. Warum sollte es uns auch besser ergehen als unserem Vorbild, als unserem Herrn Jesus? In Jesaja 53 heißt, er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Manchmal erleben wir, wie Jesus Spott, werden übergangen, missverstanden, unfair behandelt. Petrus sagt nicht, das ist egal, sondern er sagt, Gott sieht es. Der Stoiker sagt, halte Schmerzen einfach aus. Petrus sagt, Christus ist bei dir in deinem Leiden. Und so ein Leben, das bringt Gottes Anerkennung. Im Text wird es Gnade genannt. Es ist Gnade, die Gott uns schenkt und gibt, seine Anerkennung. Und beim Vorbild Jesus, das sind wir auch schon beim vierten und letzten Punkt, nämlich Christus als unser Vorbild. Die folgenden Verse, die haben wir vorhin noch nicht gelesen, die sich noch anschließen, das sind die Verse 21 bis 25, die waren an Karfreitag dran. Ich weiß nicht, ob ihr sie behandelt habt, aber die fassen das nochmal sehr gut und schön zusammen, was es heißt, die Jesusart zu leben. Petrus fordert nichts Unrealistisches von uns, das nicht erreichbar wäre. Nichts, was andere nicht auch schon erlebt und vorgelebt hätten. Denken wir kurz zurück an Stephanus. Er war der erste neutestamentliche Märtyrer, der sein Leben gelassen hat für seinen Glauben. Paulus stand dabei. Paulus hat noch viele weitere Christen verfolgt und bestrafen lassen, bevor er selbst später mehrfach misshandelt, gesteinigt, gefangen gesetzt und am Ende getötet wurde. Petrus hatte sein ganzes Leben, sein gewaltsames Ende vor Augen, das ihm Jesus beim Spaziergang vorausgesagt hatte. Und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gab es unzählig viele Märtyrer. Da ist das, was wir erleben, was Kleines. Und doch können sich Zeiten auch ändern. Auch hier in Deutschland denken wir an das Dritte Reich, an Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider und andere. Die meisten christlichen Märtyrer der Gegenwart gibt es in afrikanischen und asiatischen Ländern. Ich möchte einige nennen, wo es sehr viele gibt, wo sehr viele aufgrund ihres Glaubens getötet wurden in den letzten Jahren in Nigeria, der Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen Republik Kongo und in Kenia. Insgesamt sind schätzungsweise 80% aller religiös Verfolgten weltweit Christen. Auch wenn der Begriff historisch geprägt ist und wir oft an die Vergangenheit denken, wenn wir über Märtyrer reden, sterben heute laut Berichten mehr Christen als Märtyrer als in den ersten Jahrhunderten der Christenverfolgung. Und als letzten oder in dieser Reihe denken wir natürlich auch an Jesus, der unschuldig und ungerecht verurteilt in den Tod ging. Er, der uns allen voranging, der für uns starb und uns so gut verstehen kann. Und jetzt kommen diese Verse, ich lese sie nochmal und vielleicht erinnert ihr euch auch an Jesaja 53. Ich denke, das hatte Petrus im Blick, als er diese Texte, als er diese Verse schrieb. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorausgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Was für ein Vorbild, was für eine Ermutigung. Aber nicht nur das, Jesus versteht uns, in jeder Situation steht er uns zur Seite. Manche lesen vielleicht gerade den Hebräerbrief und da haben wir es in den letzten Tagen gelesen, Hebräer 4 und 5. Dieser oberste Richter ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwäche haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt und er blieb ohne Sünde. Weil er selbst ein schwacher Mensch ist, kann er mitfühlen und den Unwissenden mit den Unwissenden und Irrenden. Aber nicht nur, dass er mitfühlen könnte, dass er uns nahe ist, er lebt sogar in uns durch seinen Geist als Ermutiger und Tröster. Wir denken besonders an Pfingsten daran. Das gibt uns den Mut und die Kraft, auch so zu leben, in dieser Art. Ich möchte noch ein paar Gedanken aus dem Buch weitergeben, das mich in letzter Zeit begleitet, von John Mark Comer. Da geht es auch um die Jesus-Art, sie zu leben, von Jesus zu lernen. Er hat verschiedene Ziele formuliert. Ziel 3 heißt, handeln, wie Jesus gehandelt hat. Jesus, der Prototyp. Jesus lädt uns ein, geht bei mir in die Lehre und ich werde euch zeigen und lehren, das zu tun, was ich tue. Das letzte Ziel eines Lehrlings ist es, die Arbeit des Meisters fortzuführen. Wenn wir bei Jesus in die Lehre gehen, ist es unser Ziel, zu Menschen zu werden, die all das sagen und tun können, was Jesus gesagt und getan hat. 1. Johannes 2. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer behauptet, in ihm zu leben, muss leben, wie Jesus gelebt hat. Und es ist dann aber ein Punkt, wo manche Christen, viele Christen aussteigen und dann sagen, ja, Jesus, ich kann doch nicht leben wie Jesus. Jesus war doch Gott. Ich bin nur ein Mensch. Das Neue Testament nennt Jesus Erstling. Und das verweist auf Erstlingsfrucht. Eine Erstlingsfrucht, das waren die Früchte der Ernte, an denen man sah, was bald in großer Menge wachsen und reif werden wird. Nämlich viele andere Früchte, genau dieselben Früchte. Er ist der Erstling, er ist kein anderer. Er kam hier auf die Erde nicht als Gott, er kam als Gottes Sohn, aber er kam als Mensch. Viele Ausleger übersetzen deshalb auch für Erstling Prototyp. Der Erste einer neuen Art Mensch. Wir haben es vorher schon gehört, siehe, ich mache alles neu. Er will auch uns neu machen. Jesus tat, was er tat, als Mensch, aber mit der Kraft Gottes, mit der er verbunden war. Nicht als Gott, sondern weil er der Kraft des Geistes Gottes vertraute. Und in der Menschwerdung Jesus sehen wir auch, wie wir leben sollen und wie wir leben können und was er uns zutraut. Welches Potenzial in unserem Leben steckt, wenn wir in dieser Verbindung bleiben. Er hat uns gezeigt, wie wir als Menschen anders leben können. Jesus sucht Menschen, denen er seine Kraft und Vollmacht anvertrauen kann. Wollen wir zu solchen Menschen werden, die tun, was Jesus an unserer Stelle tun würde? Vielleicht ist es genau die größte Herausforderung unserer Zeit, nicht nur christliche Positionen zu vertreten, sondern Christus ähnlicher zu werden. Eine Welt voller Härte braucht Christen mit Wahrheit und Liebe. Eine Welt voller Lärm braucht Menschen mit innerer Ruhe. Eine Welt voller Selbstbehauptung braucht Menschen, die dem gekreuzigten Herrn folgen. Dieses Schild haben wir in einer Kirche beim Pilgern gesehen und das gleich am ersten Tag und das hat uns begleitet und beeindruckt. Huldreich Zwingli, Reformator in der Schweiz. Ein Christsein heißt nicht von Christus schwätzen, sondern wandeln, wie Christus gewandelt ist. Denn gerade dort, wo Christen anders leben, wird etwas sichtbar, Gottes Reich. Lade dich ein, das anzunehmen, diese Herausforderung anzunehmen und auch diese Ermutigung mitzunehmen, anders zu leben, diese Jesusart zu leben, die er uns gezeigt hat und die uns auch Petrus in diesem Brief vor Augen malt. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du hast uns als deine Kinder, als deine Nachfolger in diese Welt gestellt. Aber als Fremde, als Pilger in dieser Welt, wir gehören nicht komplett dazu. Wir sind eigentlich Bürger deines Reiches. Wir leben in zwei Welten, noch hier und schon dort. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder stärkst und ja auch ermutigst, dieser Herausforderung zu leben, anders zu leben, immer wieder zu spüren, dass wir nicht so richtig dazugehören, dass wir anders leben, dass wir beargwöhnt werden, dass wir manchmal abgelehnt werden. Aber mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe wollen wir diesen Weg gehen und wollen ein Leben führen, das dir gefällt, das andere auch sehen, das anderen auffällt und sie so dich sehen und dir begegnen. Deine Einladung hören und sehen und wahrnehmen. Da, wo es manchmal schwer ist im Alltag, wo Herausforderungen kommen, wo es weh tut, da bitte ich dich, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns die nötige Kraft gibst. Bitte dich, dass du uns begleitest durch die kommende Woche. Herr, wir wissen nicht, was alles kommt. Es werden manche Herausforderungen dabei sein. Hilf uns, in deiner Art und Weise zu reagieren, zu antworten und zu leben. Und Herr, wir wollen in dieser Verbindung mit dir und mit dem Vater leben, aus der du auch gelebt hast. Du konntest nichts aus dir selbst, nichts ohne den Vater. Du warst uns da ganz ähnlich und bist uns da ganz nah. Und Herr, so wollen wir auch in dieser neuen Woche aus dieser Verbindung mit dir und dem Vater leben. Wir wollen auf dich schauen, von deiner Art lernen, und in deinem Wesen unterwegs sein und den Menschen begegnen, die in dieser Woche uns über den Weg kommen. Also befehlen wir uns dir an, deiner Kraft, deiner Stärke, danken dir auch für deine Vergebung, wo es uns nicht gelingt, und wollen mit dir weitergehen. Amen.